2. Grenzenlos hören. IQ, Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr.
Die Erde. Sie ist nicht starr und spröde, sondern ständig in Bewegung. Und auch wenn wir nichts hören, geht es in ihr nicht still und stumm zu. Wenn in Italien oder Indonesien, in Chile oder China die Erde bebt, dann erzittert auch in Deutschland der Erdboden. Werden die Wellen, die durch die Erde schwingen, von den Seismologen gemessen und ausgewertet, dann haben die Analytiker von den Kurven durchaus eine akustische Vorstellung. Seit etwas mehr als einem Jahrzehnt ist es sogar möglich, seismische Daten hörbar zu machen. Von Sonifizierung oder Audifizierung ist die Rede. Normalerweise sind die niederfrequenten Schwingungen des Erdkörpers nicht für das menschliche Ohr wahrnehmbar. Bei der Verklanglichung seismischer Daten kommt aber erstaunlicherweise nicht nur Krach und Lärm heraus. Der Geophysiker Frank Scheerbaum ist überzeugt davon, dass in unserem Planeten eine große Klangvielfalt steckt, die noch längst nicht geborgen ist. Er spricht sogar vom Musikinstrument Erde.
Die Erde ist kontinuierlich in Bewegung. Das spielt sich zwar auf Zeitskalen ab, die wir nicht unbedingt wahrnehmen. Die Erde bildet zum Beispiel auf Zeitskalen von Millionen, bildet sie Gebirge, auf Zeitskalen von Sekunden vibriert sie die ganze Zeit, auch durch Wind, durch Verkehr. Also die Erde ist nicht still, sondern die Erde ist kontinuierlich in Bewegung.
Und diese ständige Bewegung verursacht Schwingungen, die, wenn man sie entsprechend aufbereitet, erstaunliche Informationen liefern.
Das ist das Bolivienbeben, wo Sie die Eigenschwingungen der gesamten Erde hören. Das war jetzt gerade der Schlag, der dann die ganze Erde zum Klingen gebracht hat. Das sind insgesamt 21 Tage vertikale Bodenbewegung gewesen am Observatorium Schiltach im Schwarzwald.
Wer das Geheimnis der Erdklänge verstehen möchte, muss zu den Seismologen gehen. Das griechische Wort Seismos bedeutet Erderschütterung. Im geophysikalischen Observatorium der Universität Leipzig auf dem Kolm werden die Erschütterungen der Erde ertastet. Petra Buchholz arbeitet seit 30 Jahren hier. Die Technikerin hat keine Scheu vor schwarzen Händen. Immerhin betreut sie einen historischen Seismographen, der seine Kurven auf Papier ritzt, das durch Ruß geschwärzt wird.
Wir haben hier auf dem Gelände noch ein uralt Gerät, einen sogenannten Wiechert-Horizontalseismographen stehen. Der steht unter Denkmalschutz. Der stand anfangs in Leipzig und zwar ab 1902, ist dann 1935 dann nach Kolm gekommen, weil in Leipzig selbst die Bodenunruhe einfach zu groß wurde durch Industrie und Verkehr, also durch menschliche Einflüsse. Und hier fand man doch Bedingungen vor, wo vernünftig registriert werden konnte, ohne störende Einflüsse von außen. Und er steht bis heute noch da und er arbeitet noch. Und wie gesagt, solange es geht, halten wir das alles noch so weiter im Laufenden. Es ein arbeitendes Denkmal ist ja eigentlich doch eine Seltenheit.
Das Wiechert-Messgerät gehört zu den Schwergewichten aus der Geschichte der Seismologie. Der Physiker und Seismologe Siegfried Wendt erklärt, warum der altehrwürdige Seismograph aussieht wie ein großer Eisenkopf.
Der Drehpunkt ist unten am Boden, das ist ein kardanisches Gelenk. Dann kommt der Holzstempel, wo das draufsteht, was hinter diesem Gerüst dort ist. Und die eigentliche Pendelmasse ist oben. Ganz unten am Boden ist das Gelenk. Ne? So, und jetzt würde das Ganze, weil der Schwerpunkt doch oberhalb des Drehpunktes ist, würde es doch umfallen, sobald es einen kleinen Stups bekommt. Und deswegen haben wir dort hinten diese Dämpfungszylinder. Und in den Dämpfungszylindern integriert sind noch diese Federn, die es wieder zurückholen. Das heißt, wenn es also ausgelenkt wird, wird die Feder gespannt, die andere wird zusammengedrückt. Und dann geht es wieder in die Gleichgewichtslage zurück.
Das Pendel ist empfindlicher als die Prinzessin auf der Erbse. Was die Erde in Erregung und das heißt in Schwingungen versetzt, lässt auch den Seismographen erzittern. Die historischen Geräte zeigen ebenso wie die modernen Seismometer an, dass die Erde nie und nimmer ruht. Selbst wenn sich keine Beben ereignen, ist die Erdkruste voller Dynamik. Weil auch die äußere Schicht der Erde ständig zittert und vibriert, ist ein Observatorium nicht stumm und still, sondern permanent von Schwingungen erfüllt. In seinem Arbeitszimmer im Institut für Geowissenschaften in Potsdam ist Frank Scherbaum hin und wieder mit Gitarre anzutreffen. Doch auch ohne das Instrument hat er mit Musik zu tun. In Anlehnung an den Klangphilosophen Joachim Ernst Behrendt sagt der Geophysiker gern: Alles, was schwingt, das klingt. Wie man die Musik in einem Konzertsaal als eine schwingende Luftsäule auffassen kann, so kann man sich die äußere und feste Erdkruste als einen vibrierenden Geigenkasten vorstellen. Frank Scherbaum öffnet an seinem Computer eine Datei mit einer Simulation. Sie stellt die Erregung der Erde insgesamt dar.
Allerdings sind das dann Eigenschwingungen einer Kugel, die man betrachten muss. Und auch da kommt es zu Schwingungen, die spannend sind. Vor einigen Jahren haben Kollegen in Japan herausgefunden, dass die Erde kontinuierlich brummt. Man hat das große Brummen genannt. Und das ist im Moment ein sehr spannendes Forschungsgebiet, da die Quellmechanismen dieses großen Brummens noch nicht wirklich verstanden sind. Man nimmt an, dass sie durch Störungen in der Atmosphäre, in den Ozeanen oder durch Wechselwirkungen in diesem System Ozeane, Atmosphäre zustande kommen.
Einen direkten Weg von der Geophysik zur Musik gibt es nicht. Der Berliner Komponist Wolfgang Loos hat jedoch zusammen mit dem Geophysiker Frank Scherbaum eine sogenannte Erdsinfonie geschaffen. Diese Seismosonic Symphony stützt sich auf reale geophysikalische Daten, wie sie etwa an seismologischen Observatorien erhoben werden. Die Erde setzt keinen Punkt und macht keine Pausen, wenn sie schwingt. Das ewige Pulsieren haben die beiden Komponisten in ihrem Werk aufgegriffen und umgesetzt. Leicht gefallen ist ihnen das allerdings nicht. Denn wie vertont man seismische Wellen? Eine große Schwierigkeit bildete der Unterschied zwischen den Wellen, die von den Seismologen gemessen und analysiert werden, und den akustischen Wellen, die wir wahrnehmen können. Der Tontechniker Wolfgang Loos:
Na, die Hürde ist in jedem Fall das Frequenzspektrum, in dem seismische Daten stattfinden. Das findet im ganz niedrigen Bereich statt, also zwischen 0 und 10, 20 Hertz. Und das ist der Bereich, den wir mit dem Ohr gar nicht erfassen können. Also muss man das in den hörbaren Bereich transferieren, transponieren, wie auch immer, dahin bewegen. Diese Transformation in den hörbaren Bereich, die bringt meistens Veränderungen mit sich. Da sind aber in den letzten 10, 20 Jahren doch ziemlich viele Techniken entstanden, mit denen man diese Veränderungen, wenn nicht eliminieren, aber so doch ein bisschen steuern kann.
Wolfgang Loos war aber nicht nur als Tontechniker gefordert, sondern zuallererst als Komponist. Seine Sinfonie beruht zwar auf den Grundlagen der Seismologie, aber sie erweitert zugleich den Raum der Klangmöglichkeiten. Denn bisher hat noch niemand den nach menschlichen Maßstäben kosmischen Sound der Erde wirklich gehört, wenngleich Denker wie Platon schon ahnten, dass es ihn gibt. In Platons berühmten Dialog Timaios heißt es, dass der Weltschöpfer die Weltseele, und das bedeutet bei Platon die Idee des Kosmos, nach musikalischen Proportionen zusammengefügt habe. Der sternenkundige Timaios betrachtet die Güte Gottes als Grund für die Erschaffung der Welt und das Vollkommene als Vorbild dabei.
Und so darf man es denn mit Wahrscheinlichkeit aussprechen, dass diese Welt als ein wirklich beseeltes und vernünftiges Wesen durch Gottes Vorsehung entstanden ist.
Seit Jahrtausenden denken die Menschen über den Klang der Erde und über die Musik als Urgrund des irdischen Geschehens nach.
Das war ja auch zu jeder Zeit das Prickelnde an dem Unternehmen, dass wir alle nicht wussten, wie klingt sowas? Es gibt keine Vorstellung, kein Ziel. Wenn ich also eine klassische Symphonie versuche, nochmal nachzukomponieren, dann ist klar, wie die klingen muss. Und wenn ich einen Country-Titel aufnehme, dann ist es auch klar, wie der klingen muss. Aber da war uns beiden nicht klar, wie wird das klingen. Es war eigentlich wie so eine Expedition in eine Richtung, von der man gar nicht weiß, wo man dann hingelangt.
Aus der Zusammenarbeit zwischen Frank Scherbaum mit Wolfgang Loos ging eine einmalige musikalische Reise in die Erdkruste hervor, in der die Bewegung der Kontinentalschollen und die Eruption von Vulkanen vertont wird. Man hört in der Erdsinfonie etwas, mit dem man nicht vertraut ist. Und dennoch sind es Klänge, denen man sich auf unerklärliche Weise zugehörig fühlt. Woran liegt es, dass uns Inner Earth trotz der Fremdheit musikalisch berührt? Wolfgang Loos über das Geheimnis der Komposition.
Also das Komponieren an dieser Platte Inner Earth ist mehr ein im ursprünglichen Sinne des Wortes Komponere, zusammenstellen. Also ein Zusammenstellen der Melodien, die ich gefunden habe und die miteinander zu verknüpfen und daraus ein dramaturgisches Ganzes zu machen. Wobei ich möchte auch richtig darauf hinweisen, dass mir sehr wichtig ist, es wurden keine furchtbaren Erdbeben verwendet und auch nicht die Daten davon, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich eine fröhliche Musik aus etwas mache, bei dem Menschen zu Schaden gekommen sind oder sehr gelitten haben. Sondern darauf haben wir eigentlich sehr geachtet. Wie überhaupt die ganze Beschäftigung damit sehr viel Respekt hervorruft oder bei mir hervorgerufen hat. Es ist ja nicht irgendein Musikinstrument, mit dem ich mich beschäftige und nächste Woche mit einem anderen, sondern es ist die Erde, auf der wir stehen und diese Klänge hat noch keiner gehört. Und diese erste Beschäftigung damit, das ist ein richtiges Kribbeln, sich damit zu beschäftigen und tatsächlich Melodien zu finden und zu sagen, wow, das klingt ja ganz anders, als ich gedacht habe. Das hätte ich mir gar nicht so vorstellen können.
Joachim Wassermann hat die Entstehungsgeschichte von Inner Earth aus nächster Nähe erlebt. Der Leiter der Erdbebenwarte der Universität München studierte gerade in München, als Frank Scherbaum 1989 Professor der Geophysik an der Ludwig-Maximilian-Universität wurde. Wassermann arbeitete als Schüler von Frank Scherbaum mit, als der erstmals geophysikalische Daten in den für Menschen hörbaren Bereich transformierte.
Ich meine, das war das erste Abspielen von diesen Vulkansignalen, die uns fasziniert hat, dass das so schön klingt. Die Idee, das schnell abzuspielen und hörbar zu machen, die gibt es schon relativ lange. Das haben Kollegen in den USA schon gemacht, vom USGS, vom amerikanischen Geologischen Dienst. Aber das waren eben immer nur Erdbeben, die sie nur hochtransferiert haben. Die klingen nicht so schön. Jetzt war immer die Frage, wie können wir das nutzen, diese Informationsdichte, zum einen mal das Ästhetische und zum anderen mal das Wissenschaftliche zu befriedigen.
Ah ja, das ist jetzt der Merapi. Also das sind lange Aufnahmen, die wir auf dem Merapi gemacht haben, zusammen mit einem Kollegen aus Indonesien. Und da hört man auch sehr schön diese Rhythmik, die also am Vulkan sehr, sehr ausgeprägt ist.
Auch Frank Scherbaum und seine Mitarbeiter waren am Merapi. 10 Jahre lang haben sie dort geforscht. Mit handlichen und tragbaren Breitbandseismometern. Sie übersetzten die Daten der Erdbewegungen des aktiven Vulkans mit einer geeigneten Software in Töne, die wir mit dem Ohr gut wahrnehmen können. Da bei einem Vulkan die Umgebung nicht aus hartem Gestein besteht, sondern aus flüssigem Magma, wird ein Rhythmus erzeugt, der selbst Freunde von Techno in Erstaunen versetzen dürfte.
Hören Sie, wie also die Rhythmik jetzt immer schneller wird? Man hört richtig, wie die einzelnen Pulse immer näher aneinander rücken. So als ob der Vulkan aus der Puste kommt. Und im Hintergrund ist immer ein Spieler, der auf einem anderen Instrument spielt, was ein bisschen höher klingt. Das finde ich fantastisch. Das ist eines der schönsten Klangbeispiele, die ich kenne. Weil es mehrere Elemente, mehrere Aspekte der Musik auch enthält. Und zwar einerseits Rhythmik, andererseits auch mehrere Instrumente.
Die Erde birgt in ihrem Innern einen noch weitgehend unerhörten Schatz an Rhythmen und Melodien. Die Geophysiker haben begonnen, ihn zu bergen und bringen ihn mehr und mehr zu Gehör. Geraten Vulkane in Erregung, dann tanzen sie. Bevor die Erdkruste von der Magmablase durchbrochen wird, entstehen aber auch seismische Wellen, in denen melodische Muster stecken. Klingel- oder Glockentöne sind nicht zu überhören. Vielleicht werden die Glockentöne oder auch das Weinen der Vulkane eines Tages zu einer Art Notenschlüssel, um die Frühwarnung zu ergänzen und weiter zu verbessern. An diesem Ziel arbeiten Seismologen wie Joachim Wassermann.
Wir sind auf der Suche nach Mustern, also immer wiederkehrenden seismischen Ereignissen, die uns zeigen, der Vulkan ist unruhig. Das Problem dabei ist, wenn wir dauerhaft aufzeichnen, dann kriegen wir innerhalb von kürzester Zeit eine unglaubliche Datenmenge. Die Größe des Ereignisses, die Magnitude, also die Stärke des Bebens, die ist nicht unbedingt repräsentierend den Zustand des Vulkans. Wir müssen die kleinen Dinge beachten, weil die kleinen Dinge, die können uns zeigen, der Vulkan ist kritisch. Man nennt das Ganze dann kritisch und wenn dann ein Wassertröpfchen oben drauf kommt, dann läuft er über. Und das Klingeln, dieses zweite Signal, das man in ein paar Aufzeichnungen hört, das ist jetzt genauso ein Signal, das wir vorher nicht gesehen haben, das aber anscheinend immer wieder auftritt vor solchen Vulkanausbrüchen. Und da muss man jetzt genauer nachgucken, was bedeutet dieses Signal. Und wenn wir das erfolgreich interpretiert haben, dann ist es ein sicherer Parameter, dass wir sagen können, okay, wenn das so auftritt, wenn dieser Signaltyp kommt, dann wird es in einen automatischen Algorithmus reingesteckt. Das macht man dann sicherlich nicht mehr per Hand oder per Auge, per Ohr, sondern das lässt man einen Computer übernehmen. Und dann warnt der Computer oder dieses Algorithmus warnt dann den jeweiligen Observator, dass da jetzt was kritisch wird.
Einst hat der Jazzprofessor Joachim Ernst Behrendt die Hypothese aufgestellt, dass sich überall vom Grashalm bis zu den Gestirnen Klang- oder Obertonstrukturen finden lassen. Aber selbst er, der Verkünder einer Verklanglichung alles Seienden, war nicht wenig überrascht, als ihm die Symphonie Inner Earth zu Ohren kam. Da hatten wider Erwarten zwei Hartnäckige, der Komponist Wolfgang Loos und der Geophysiker Frank Scherbaum, die Musik der Erde zu Gehör gebracht. Warum weckt Inner Earth die Aufmerksamkeit der Musikfreunde? Frank Scherbaum überlegt in seinem Arbeitszimmer auf dem Campus Golm in Potsdam.
Das lässt sich sehr schwer analytisch formulieren, weil Musik erleben ja dann wieder etwas anderes ist als dann das Musik analysieren. Und ich habe dann anfänglich versucht, auch Klänge wiederzuerkennen. Und das geht vielen Kollegen auch so, die Inner Earth hören, die dann fragen, was ist denn das? Was höre ich denn da jetzt gerade? Und ich weiß natürlich dann, ja, das ist jetzt der Arenal mit seinen Melodien oder das ist jetzt der Merapi mit seinen Rhythmen. Aber wenn man sich dann einlässt auf die Musik als solches, dann entdeckt man aus meiner Sicht ganz neue Dinge, nämlich eine ganz neue Beschäftigung mit der Zeitskaligkeit in der Musik. Man muss sich einlassen auf viel, viel längere Zeitskalen, als man das üblicherweise gewohnt ist in der Musik. Der Einzige, der damit sehr viel gespielt hat, ist John Cage, also so viel ich weiß. Ich kenne nicht viele andere Komponisten, die so stark mit der Zeit gespielt haben wie John Cage. Und ein bisschen etwas davon, das kann man auch in Inner Earth entdecken.